Der Teufel im Detail. Der Betze-Podcast mit Schwerpunkt Taktik und Sportliches.
Haben wir uns auch irgendwo selber belohnt für eine überragende taktische Leistung?
Ich höre so viel im Moment über Taktik. Grundsätzlich immer, wenn einem nichts einfällt, dann geht es nur noch um die Taktik.
Ja, ich glaube, ich habe viel beantwortet und von daher macht was raus und dann sehen wir uns am Sonntag wieder.
Der Teufel steckt im Detail. Also reden wir heute mal wieder über den Teufel im Detail. Mein Name ist David und mir gegenüber sitzt der Mann, der 8 Tage zu spät zu dieser Podcast-Aufnahme kommt. Wir freuen uns sehr, dass du es trotzdem geschafft hast, Sebastian.
Vielen Dank, David. Der Mann von der Baustelle sozusagen. Wir hatten unterschiedliche Versorgerprobleme, sagen wir es mal so. Und von daher, ja, dann kommt das Leben rein. Ne? Du kennst es, Familie. Und es ist auch wichtig, da muss man auch mal Prioritäten setzen. Und ich glaube, in den letzten 8 Tagen, ich sag mal, meine Laune ist nicht arg viel besser geworden. Ich glaube, es wäre ein ähnlicher Podcast geworden wie heute. Von daher können wir jetzt die akkumulierte Wut einfach einmal rauslassen.
Also ich möchte nicht zu viel verraten oder nicht zu viel von deinem Privatleben verraten, aber ich finde, ein Wasserrohrbruch und fehlender Strom im Haus ist kein Grund, unsere geschätzten Hörer so lange warten zu lassen. Ich sitze hier seit 8 Tagen ohne Essen, ohne Wasser und möchte einfach nur aufnehmen.
Ja, aber das liegt daran, dass du dich nicht selbst versorgen kannst. Dafür kann niemand was.
Jetzt fehlt mir der Übergang. Vielleicht fange ich mal so an.
Auch nicht gut sich selbst versorgen konnte der FCK.
Ja, genau. Mit Punkten versorgen ist nicht unbedingt die Stärke unseres ersten FC Kaiserslautern. Wir haben heute Sonntag, den 21.04. Gestern Mittag haben wir gespielt gegen Wien Wiesbaden zu Hause auf dem Betzenberg vor, lass mich lügen, 40.000, 45.000 Zuschauern und sind...
War ziemlich voll,
und ja. Sind wieder nur zu einem 1:1 gekommen im ersten Abstiegsfinale, im ersten von mindestens dreien. Ein Unentschieden, das sich anfühlt wie eine Niederlage. Es ist dann jetzt, glaube ich, auch das fünfte Spiel, Ligaspiel in Folge, das wir nicht siegreich gestalten können. Wir haben vorher dreimal verloren, ein Unentschieden gegen Hannover und jetzt eben wieder dieses Unentschieden gegen Wien Wiesbaden. Wir wollen heute, haben wir vorher besprochen, mal sehen, wie wir das hinkriegen, gar nicht so sehr ins Detail gehen, was das Spiel gestern angeht. Wir werden natürlich ein paar Szenen besprechen. Wir wollen uns aber jetzt in dieser Folge mal das Große und Ganze ansehen, was wir jetzt in den letzten 3-4 Wochen, Saarbrücken sparen wir da aus, also in der Liga in den letzten 3-4 Wochen gesehen haben. Denn ich bin der Meinung, und du vielleicht auch, Sebastian, wir haben inzwischen nicht mehr nur das Problem, dass wir auf dem Platz unterlegen sind und auf dem Platz nicht, naja, zumindest nicht besser sind als unsere Gegner. Wir haben inzwischen eben auch ein Problem, dass wir auf der Trainerbank nicht besser sind als unsere Gegner. Das, finde ich, hat man gestern massiv gesehen. Das hat man gegen Düsseldorf schon gesehen. Das hat man gegen Fürth auch gesehen. Wir werden da gleich näher drauf eingehen. Das Hamburg-Spiel würde ich da ein bisschen ausklammern. Das war so wild und so verrückt. Da muss man dann schon die Frage stellen, warum, also wie es Touré 2-mal in einer Saison hinbekommt, solche Chancen nicht reinzumachen. Da würde ich jetzt Funkel außen vornehmen. Aber in anderen 3 Spielen, finde ich, kann man schon durchaus neben der Schwäche unserer Mannschaft dann durchaus auch sagen, oh, da hätte man vielleicht auch einfach von der Bank bessere Impulse bringen können.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, um wirklich ins Detail zu gehen in dieser Frage, muss man sogar weiter zurückgehen als 2-3 Wochen. Weil ich glaube, man kann das jetzt nicht nur an einer Person festmachen. Aber dazu können wir ja gleich noch kommen. Ich glaube, dass diese ganze Saison, wir gehen jetzt aufs Ende der Saison zu und es fühlt sich ja irgendwie seltsam an, zum einen im Pokalfinale zu stehen und zum anderen dann jedes Wochenende aufs Neue in der zweiten Liga so auf die Fresse zu kriegen, gefühlt. Zumindest emotional auf die Fresse zu kriegen. Es ist vielleicht noch nicht die Zeit, um irgendwie ein Fazit über die ganze Saison zu ziehen, aber ich glaube, es ist schon an der Zeit, auch jetzt mal zu schauen, was hat denn Friedhelm Funkel für einen Impact hinterlassen jetzt als Trainer und was hat er geschafft? Vor allem, was hat er offensichtlich auch nicht geschafft, weil wir stehen da, wo wir stehen. Ja. Und wir werden mit Friedhelm Funkel mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit durch die restliche Saison gehen. Von daher müssten wir jetzt ernsthaft mal drüber diskutieren, in welchen Bereichen er noch mehr steuern kann, als er es tut. Und wenn er es nicht kann, warum das nicht geht. Und dann einfach hoffen.
Um das einmal wirklich festzuzurren, wir wollen hier keine Trainerdiskussion herauf beschwören. Das können wir auch gar nicht. Dafür ist unser kleiner, feiner Familienpodcast ein bisschen zu klein. Ich finde aber schon, ich lese überall, dass die Spieler ja so schlecht seien und Hengen ist schuld und Heiri ist schuld und die Kondition stimmt nicht. Mag alles sein, es ist aber eben nicht alles aus meiner Sicht, aus unserer Sicht.
Ja.
Also. Du guckst so erwartungsfroh.
Ich würde gerne über das Spiel sprechen, einfach, dass wir es abfespern und dass wir danach in die wirklich interessante Diskussion einsteigen.
Wir gehen ganz kurz nur ins Spiel. Also, wie gesagt, nicht so ausführlich ins Spiel. Ich habe jetzt leider Gottes gerade nicht die Aufstellung parat.
Wir sind gestartet mit Kral im Tor, Pucher auf links, linker Verteidiger, linker Innenverteidiger Tomiak, rechter Innenverteidiger Elvedi, rechts als Verteidiger Jean Zimmer. Auf der rechten zentralen Mittelfeldposition Karloc, daneben Marlon Ritter, auf der 10 Daniel Hanslik, rechts Tetschi, links Redondo und vorne Ache.
Und da,
so war es zumindest das Papier.
So sah es dann auch am Anfang des Spiels auch sehr deutlich aus. Da ist schon das erste riesige Fragezeichen, was sich mir dann jetzt zum wiederholten Mal stellt. Ich finde, Richmond Tetschi ist ein ganz, haben wir auch schon oft gesehen diese Saison, ein ganz wunderbarer Stürmer neben Ragnar Ache, um Ragnar Ache rum. Aber er ist verdammt nochmal kein Außenspieler. Und das hat er jetzt wirklich diverse Male in diversen Spielen auch schon leider Gottes bewiesen, dass das nicht seine Position ist. Und trotzdem läuft er immer und immer wieder da draußen auf. Da fehlt mir das Verständnis. Also das würde ich gerne mal erklärt bekommen, was Tetschi denn machen muss, um nicht mehr da außen spielen zu müssen.
Ich glaube, da kann Tetschi relativ wenig selber dran ändern. Ich glaube, da müsste man eher taktisch dann am Formationsbrett etwas ändern, um das hervorzurufen, was du gesagt hast. Tetschi gehört eher in die Zentrale. Der ist ein guter zweiter Stürmer. Man hat auch gesehen schon im Laufe der Saison, er ist ganz gut, wenn er sich mit Ache auf engerem Raum in der Zentrale die Bälle hin und her spielen kann, wo sie ein bisschen aufziehen können, auch beide mit ein bisschen Pace, ein bisschen Spritzigkeit eine Abwehr auseinanderspielen können. Und auf Außen ist er einfach, er hat es ein paar Mal versucht. Ne? Also es war ja wirklich nicht so, dass er es nicht probiert hätte. Aber er kriegt seine Stärken nicht auf der Position, nicht aufs Feld. Und in den letzten Spielen einfach vermehrt nicht. Und dadurch gehen viele unserer aussichtsreichen Offensivaktionen flöten, leider.
Ja, er hat gestern auch ganz oft versucht mit seinem Speed, seine Geschwindigkeit, die er durchaus hat, an Vukotic vorbeizugehen, der ja eine 2,5 Meter Kante, glaube ich, ist. Toller Innenverteidiger. Ja. Das ist jedes Mal, denke ich mir, was eine Kiste.
Halb Innenverteidiger, halb Libero, ja, muss man sagen. Also Vukotic war ja hinter und vor der Abwehrkette fast überall.
Ja, das war echt enorm. Der spielt gegen uns immer gut. Zumindest fällt er mir immer auf, was auch an seiner Statur natürlich liegen könnte. Jedenfalls sollte eigentlich einer wie Tetschi dann Geschwindigkeitsvorteile haben gegen so eine 2 Meter Kante. Er hat es diverse Male versucht, auch den Ball einfach ganz billo, weißt du, so E-Jugend, C-Jugend-mäßig rechts vorbei und dann hinterher rennen. Es hat nicht einmal geklappt.
Ja.
Vukotic hat den jedes Mal abgekocht. Das reicht dann halt auch einfach nicht. So, ich glaube, wir hatten so ein bisschen das Pech, dass Opoku krank geworden ist. Der hätte es vielleicht ein bisschen besser gemacht. Der ist eher Außenbahnspieler, als es Tetschi ist. Aber man muss zu Tetschis Ehrenrettung auch sagen, sein Gegenüber Kenny Redondo war auch nicht eben stärker.
Ja, das stimmt. Unsere Außen waren relativ wirkungslos im Spiel und generell unsere Offensivabteilung sehr unglücklich. Ache hat ganz wenig Licht gesehen übers ganze Spiel. Ganz, ganz schweren Stand gehabt gegen die doch sehr ja körperliche Innenverteidiger, Innenverteidigung. Da war relativ wenig zu holen für Ache und auch für Redondo und Tetschi einfach nicht. Wir kamen auch nie wirklich in die richtige Umschaltsituation rein, wo sie hätten mal ihre Schnelligkeit, ihre Antrittsschnelligkeit dann wirklich auch ausspielen können, mal auf den Platz bringen können. Das war halt einfach kaum der Fall. Und wenn, dann ja, gab es dann wieder den, wie auch in den letzten Wochen, immer wieder so oft zu beobachtenden technischen Fehler oder den ungenauen Pass. Einfach zu wenig Ruhe, zu wenig Konzentration in den Aktionen, zu viel Ballorientierung und zu wenig, aber auch insgesamt einfach zu wenig Leute, die nachrücken. Einfach auch aufgrund auch dieses sehr sachlich defensiven Ansatzes, mit dem wir gespielt haben wieder.
Wie hast du Ritter gesehen als Sechser?
Also in der ersten Halbzeit war Ritter auf der Sechs. In der zweiten, ich weiß nicht, ob wir da so ins Detail gehen, ich finde es eigentlich schon ganz wichtig, ist Ritter ab einem gewissen Zeitpunkt auf die Zehn gerückt und wir haben mehr oder weniger in so einer Raute gespielt. Das war zumindest meine Beobachtung der Situation. Auf jeden Fall hat Ritter sehr viel offensiver gespielt, ab der, ich glaube, 60., 65. Minute, einfach auch als Versuch darauf zu reagieren, dass Wiesbaden umgestellt hat in der Pause und auch gewechselt hat in der Pause.
Lass uns dazu später kommen. Okay. Raute mehr oder weniger, lass uns nur ganz kurz jetzt noch auf das 1-0 eingehen, dass er dann doch auch gefallen ist in der 30. Minute nach einem Standard, nämlich eine Ecke von der rechten Seite von Puchacz, den Karloc am kurzen Pfosten verlängert, Boris Tomiak, und Karloc schädelt ihn rein und kriegt gleichzeitig auch noch richtig einen gegen den Schädel und liegt da erstmal für ein paar Minuten benommen, aber kann danach weiterspielen und ja. Was daran bemerkenswert ist, und wir haben da gestern, wir zwei haben uns da gestern kurz in der Halbzeit kurz unterhalten, in Wiesbaden war so aus meiner Sicht in der ersten Halbzeit vielleicht zusammen mit dem ersten FC Nürnberg im DFB-Pokalspiel so ziemlich die schlechteste Mannschaft, die diese Saison auf dem Betzenberg angetreten ist. Und der Auftritt war so ziemlich das Schlechteste, den ich gesehen habe. Und trotzdem ist uns in der ersten Halbzeit aus dem Spiel heraus wirklich sehr, sehr, sehr wenig gelungen. Und das finde ich insofern, ne, man könnte jetzt sagen, ja, wir sind ja auch 17. und Abschiedskandidat und so weiter. Aber wir haben das in dieser Saison eben auch schon anders gesehen. Ne? Und ich frage mich halt wirklich, wo ist das hin, dass wir auch einfach mal wirklich ein Spiel machen können. Man könnte jetzt diskutieren und sagen, ja, gut, der Ritter stand halt irgendwie tiefer. Ich persönlich finde aber, dass ihm das eigentlich gut getan hat. Dass er hatte viel mehr Platz, er konnte besser verteilen. Und ich habe es im Vorlauf vom Spiel, wir haben so einen kleinen Kurzpass bei Instagram gemacht, haben ja beide auch gesagt, wir würden Ritter auf die Sechs ziehen, einfach um das, die Zentrale da ein bisschen dichter zu kriegen. Und das, finde ich, hat schon durchaus geklappt. Gegen einen, wie gesagt, sehr, sehr, sehr schwachen Gegner in der ersten Hälfte.
Das hat vor allem deswegen gut geklappt, weil Hanslik auf der 10 gespielt hat. Und Hanslik, das muss man jetzt auch einfach mal sagen, der genauso wie Tetschi einfach immer auf einer sehr undankbaren Position für ihn eingesetzt wird, aber seine Sache wirklich sehr ordentlich macht. Ich glaube, das war auch der Gedanke, warum Hanslik auf der 10 gespielt hat, weil wir wussten, okay, wenn Ritter auf die 6 rückt, er ist kein Spieler mit dem Format eines Julian Nihus, er hat nicht die Statur, er hat nicht die Zweikampfstärke, er hat andere Eigenschaften, die ihm auf der 6 sicher gut tun. Er ist sehr aggressiv, er hat ein gutes Stellungsspiel, er ist im Pressen sehr gut, er hat eine gute Antizipation für Situationen, auch defensiv. Aber ich sag mal, im Zulaufen von Räumen, im Unterbinden von Passwegen, war es gut, dass Hanslik noch mit auf dem Platz stand für die erste Halbzeit. Ich fand die erste Halbzeit sowieso defensiv sehr ordentlich. Da kann man wirklich auch nicht meckern. Ja, Wehen hat nicht viel angeboten, aber Lautern hat halt auch einfach wirklich gut die Zentrale zugehabt. Sie waren wirklich aggressiv an den Leuten dran. Sie haben die wichtigen Zweikämpfe gewonnen und waren wach, waren da. Es war okay, dass es so war, wie es war, dass es so gelaufen ist, wie es ist. Und es ist ein bisschen bezeichnend, dass es eine Standardsituation war. Aber unser Spielansatz ist einfach nicht der, dass wir sagen, oder sagen wir mal so, Funkels Ansatz war es auch in den vergangenen Spielen, selbst gegen Saarbrücken waren wir ja nicht der Favorit, so, dass wir im Prinzip gesagt haben, wir stehen relativ, also wir stehen eng, wir stehen kompakt, wir stehen gut gegen den Ball, wir machen keine Fehler nach vorne und wir verlieren, wenn dann, den Ball vorne und nicht hinten. Und das ist halt ein unfassbar defensiver Ansatz. Das ist ein Ansatz, der vom Gegner voraussetzt, dass dieser das Spiel auf irgendeine Art und Weise ankurbelt, gestaltet, dann selber Fehler macht und diese dann zu nutzen. Das ist ein legitimer Ansatz, aber der ist halt einfach auch sehr passiv und wird dann vielleicht von vielen, ich habe häufig das Wort Angsthasenfußball gehört in den letzten Tagen, gelesen vor allem in Foren. Das ist dann, glaube ich, Ausdruck dessen, dass man das Gefühl hat, da wird nicht vorne drauf gegangen, da wird nicht angelaufen, sondern jeder spielt da sehr sachlich nach hinten seinen Stiefel. Und zwar in dem System, in dem Funkel sie auf den Platz stellt. Hm. Und sobald der gegnerische Coach etwas ändert an der Formation, an der taktischen Ausrichtung, an der Spielart und Weise, bekommen wir Probleme. Dann bekommen wir diese 10 Minuten völlige Desorientierung, wo wir in den letzten Spielen so oft 2, 3 Tore bekommen haben. So auch gegen wen? Glücklicherweise nur 1. Glücklicherweise, muss man sagen.
Genau, weil gestern ging es genau so. Wir haben uns dann noch, Wehen hat umgestellt in der Halbzeit, wir kommen gleich dazu, wie. Ich will nur kurz sagen, wir haben uns dann so ungefähr bis zur 55., 56. Minute was mehr oder weniger ausgeglichen und dann rennt uns Wehen, nennen wir sie Wehen oder Wiesbaden, wir nennen sie einfach egal wie, rennt uns plötzlich einfach die Bude ein für mindestens 10, 12, 13 Minuten und korrigiere mich, Sebastian, aber ich glaube, die einzige Umstellung, die sie gemacht haben, ist, sie haben ihren linken Verteidiger rausgeholt, einen Stürmer reingebracht, dafür ist Fechner nach links gezogen. Und sie haben im Prinzip ein flaches 4-4-2 gespielt, wenn ich es richtig gesehen habe. Genau. Und das hat einfach schon gereicht, um uns vor Probleme zu stellen, die wir dann für mindestens 10, 12, 15 Minuten überhaupt nicht haben regeln können.
Genau, es hat dazu geführt, dass Wehen, die in der ersten Halbzeit eigentlich häufig einen Dreieraufbau gespielt haben, dann mit der Viererkette in den Zweieraufbau gewechselt haben. Die Außenverteidiger standen relativ hoch. Beim Gegentor ist es auch Gino Fechner, Ex-Lauterer, der den Pass auf, wie heißt er, hat so einen schönen, aber auch schweren Namen, Agrafiotis. Gar nicht Agrafiotis. Das war derjenige, der eingewechselt wurde. Der Torschütze, Britain, wird von Gino Fechner genau von dieser Position angespielt. Und im Endeffekt hat Wehen nichts anderes gemacht, als gesagt, okay, wir ziehen jetzt einen Mann aus unserem defensiven Aufbau heraus und haben vorne dann, je nachdem, über welche Seite wir angreifen, entsprechend Überzahlsituation. Beim Gegentor genauso passiert und davor auch schon.
Das war aber tatsächlich schon die Phase, als dann Funkel dann doch endlich reagiert hatte.
Genau.
Ich war noch in der Phase etwas vorher, das Gegentor fällt in der 74. Minute und wir wechseln in der 66. Minute, reagiert Funkel dann endlich auf diesen riesen Druck, den Wehen gemacht hat. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Also es ist jetzt echt nicht das erste Spiel in den letzten Wochen, dass das passiert, dass wir aus der Pause kommen und plötzlich einfach kein Land mehr sehen. Und ich wundere mich, dass Funkel dann so lange zuguckt, bis er dann überhaupt reagiert. Und dann verstehe ich auch nicht die Art und Weise, wie er reagiert hat.
Doch, ich verstehe die Art und Weise sehr gut, muss ich sagen. Es hat nur nicht gut funktioniert. Er hat, im Prinzip ist es wie beim Schach. Er hat ein bisschen defensive, er hat in der letzten Reihe Räume hergegeben dafür, dass er in der vordersten Reihe Räume zumacht. Indem er Ritter, wie ich vorhin gesagt habe, auf die 10 gezogen hat, Karloc als alleiniger Sechser gespielt hat. Dann hat er aber auch gleichzeitig noch 2 Wechsel durchgeführt und hat nämlich Tetschi und Redondo rausgenommen und Zolinski und Abiyama gebracht. Das hat in dieser Situation mit der taktischen Umstellung natürlich nochmal zusätzlich Irritationen erzeugt, weil die Spieler natürlich auch erstmal die kamen neu aufs Feld und mussten gleich eine neue Rolle ausfüllen, nämlich als der jeweilige Außenspieler in einem meiner Meinung nach entweder Raute oder nenn's 4-1-4-1, je nachdem, wie sich Hanslick verhalten hat, war es tatsächlich so ein System. Meiner Meinung nach war Hanslick so ein Halb, war dann mal wirklich auf der Position, wo er hingehört, nämlich so ein Halbstürmer. Sei es drum. Aber die Idee war, wir hatten davor diese wilde Phase, du hast davon geredet, von der 57. Minute bis zur 70. Minute eigentlich ungefähr, war wirklich diese Phase, wo wir das Gefühl hatten, die Umstellungen, die Wehen durchgeführt hat in der Pause, erzeugen eine derartige Unbalance, eine Unwucht auf dem Feld. Jetzt muss irgendwas passieren. Wir kamen gar nicht mehr dazu, sozusagen vorne den Spielaufbau zu unterbinden. Die Sache, die wirklich gut funktioniert hat in der ersten Halbzeit, hat gar nicht mehr geklappt. Und das lag an der taktischen Umstellung von Wehen. Und dann hat Funkel oder das Trainerteam, würde ich jetzt mal sagen, reagiert eben mit den Umstellungen taktischer Art, Ritter nach vorne und den beiden Wechseln auf außen. Und das war zu viel. Das hat dann nämlich für ein klein bisschen zu viel Irritation meiner Meinung nach gesorgt. Und das hat dann zum Gegentor geführt. In einer Phase, wo wir eigentlich vorne wieder etwas präsenter waren. Also nochmal, ganz um es abzukürzen, das Ganze, was ich jetzt gelabert habe. Ich kann die Idee nachvollziehen. Und ich finde, dass die Idee auch funktioniert hat. Bis zum Gegentor. Und da hat man gemerkt, was das Problem an der Idee war. Das habe ich gerade in ungefähr 2 Minuten Monolog beschrieben.
Ja, so gesehen hast du, ich würde dir in einer Sache widersprechen. Also Raute, okay. Ja, weiß ich nicht. Da können wir jetzt ewig drüber diskutieren. Wenn, dann war es eine sehr schiefe Raute. Unser ganzes Spiel war sehr rechtslastig. Und rechts hat dann ja Zulinski gespielt. Und ich hatte nicht den Eindruck, dass Hanslick sich da groß irgendwie links aufhält. Da war mir auch sehr viel zentral die ganze Zeit aufgefallen. Aber das sind, weiß ich nicht, Petitessen, über die wir jetzt nicht ewig diskutieren müssen. Fakt ist, dass Ritter dann durchaus natürlich offensiv auf dem Platz stand und dann eben diese Karlsruhe alleine auf der 6 stand. Und du hast recht, ich kann nachvollziehen, wo er hin wollte. Ich kann aber nicht verstehen, dass er mit dieser Mannschaft dahin will, weil bei Twitter hat es einer geschrieben unter unserem Post, dass wir bestimmt schon 5 Tore auf diese Art und Weise gefressen haben, wie wir gestern 1-1 gefressen haben. Nämlich, dass unser Sechserraum derartig meilenweit offen steht. Und das hatten wir eigentlich im Griff. Und in diesem Moment gestern, wir müssen das Tor vielleicht gleich noch beschreiben, ich will noch den Satz ausführen, in diesem Moment gestern hat uns einfach ein Julian Nihus massiv gefehlt. Ich glaube, wenn Nihus und Karlsruhe auf der 6 gestanden hätten gestern, wäre dieses Tor so nicht gefallen. Ist spekulativ und so weiter und so fort und vielleicht auch Quatsch, aber gestern habe ich ihn sehr, sehr, sehr vermisst. Aber jetzt lass uns doch erstmal beschreiben, wie das 1-1 gefallen ist.
Können wir gerne machen. Ich glaube, dann sieht man auch nochmal vielleicht die Situation nochmal ein bisschen vor dem inneren Auge. Also es war im Prinzip so, dass Fechner von links den Ball im Prinzip mit einem relativ einfachen Diagonalball ins Zentrum spielt. Vorher ist gar nicht viel passiert. Es war wirklich eine unglaublich einfache Situation. Wehen hat den Ball, baut auf, Fechner auf links, läuft vor, kurz hinter der Mittellinie, spielt ihn diagonal auf der Name, Parteien, der nimmt ihn an, dreht sich gut, nimmt ihn an, läuft im Prinzip dann im halbrechten Raum 3-2 aufs Tor vom FCK zu und zieht aus 25 Metern, hätte ich jetzt mal gesagt, trocken ab und der Ball senkt sich wunderbar ins lange Eck.
Sonntagsschuss, nichts zu halten für Julian Kral.
Absolut, der Abschluss war wirklich fantastisch, traumhaft, den macht er nicht immer so, aber also das Tor war zu einfach herausgespielt, muss man mal so sagen. Karlsruhe, also es war im Prinzip, vielleicht ganz kurz, ich will jetzt, gut, wir haben eh keine hohe Reichweite, von daher ist die Gefahr, dass uns Spione zuhören, nicht besonders groß. Aber wenn du gegen Lautern erfolgreich sein willst, musst du es schaffen, in deinen offensiven Außenräumen Überzahlsituationen herzustellen und dann vor allem Dreiecke aufzubauen. Das ist ganz einfach. Das war in den letzten Spielen gegen Fürth und Hamburg jeweils unser Problem. 3 Leute spielen mit dem Ball und der 4. macht mit einem Laufweg den Raum auf. Entweder geht der Gegenspieler, also unser Spieler geht mit und der Raum geht auf und es wird diagonal was frei. Oder der Laufweg ist so gut, dass man ihn tief anspielen kann. Dann mal schnell ein, zwei Kontakte und dann in die Tiefe und dann wird's gefährlich. Das, wir schaffen es nicht, gegen solche Situationen, gegen solche Spielanlagen irgendeine Lösung zu finden. Wir lassen uns da viel zu leicht auseinanderziehen. Wir treffen die falschen Entscheidungen. Und gestern war es tatsächlich so, dass Karlsson die falsche Entscheidung getroffen hat. Nämlich er ist mit dem von mir vorhin zitierten Agirafiotis den tiefen Laufweg auf links, weil sie links überlagert hatten. Zimmer ist auf rechts sozusagen außen geblieben. Dann war dadurch, dass Karlsson im Prinzip den Laufweg mitgegangen ist, Elvedi sich auch Richtung Agirafiotis orientiert hat. Und der Ball dann aber ins Zentrum kam zu Tahin, war da dann eine Überzahlsituation für wen. Ja. Und ja, genau da, wo du den Ball nicht haben willst, hatte er viel zu viel Zeit. Und das hat sich dann gerecht.
Wir müssen das kurz ein bisschen sortieren, weil du mal links, mal rechts sagst. Also, sie haben auf ihrer linken Seite überlagert, also auf unserer rechten Seite.
Abwehrseite, ja.
Genau, Abwehrseite. Dadurch war Zimmer im Prinzip aus dem Spiel genommen. Zolinski, weil Zimmer musste sich eben an seinen Gegenspieler, der, ich weiß nicht, wer das war, der da links, war das noch Benetz oder war der da schon draußen? Wie auch immer.
Zolinski hat versucht, kommt da auch einfach zu spät. Er läuft da hin und her und ist noch nicht zugeordnet.
Richtig.
Und der müsste eigentlich Fechner anlaufen. Das hat er aber nicht geschafft. Aber
Zimmer war noch gebunden mit einem anderen Gegenspieler, darauf wollte ich hinaus.
Genau.
Zolinski schafft es nicht, Druck auf Fechner auszuüben. Kann man ihm ankreiden, finde ich jetzt nicht so den wahnsinnigen Fehler. Und dann macht, wie gesagt, Karlsson läuft mit seinem Gegenspieler mit, sieht nicht, dass im Zentrum noch einer steht, sieht's zu spät. Und Ritter steht vor allen Dingen auch jenseits von Gut und Böse. Ich habe jetzt gleich nochmal gesagt, was du gerade gesagt hast.
Aber du hast es kürzer und prägnanter und nachvollziehbarer getan.
Hätten wir uns einsparen können trotzdem. Ihr könnt ja zurückspulen oder vorspulen. Genau, wer macht den großen Fehler? Den großen Fehler macht auf jeden Fall Philipp Karlsson und die anderen machen eben viele, viele kleine Fehler. Und dann eben dieser Sonntagsschuss.
Also ich glaube, es ist wieder mal eine Fehlerkette. Also klar kann Karlsson den aufnehmen, den Spieler, und kann den Laufweg mitgehen. Dann muss aber Elvedi diesen Laufweg nicht gehen. Also es ist einfach, da fehlt wieder Kommunikation, da fehlt wieder Abstimmung.
Ja.
Und das hat meiner Meinung nach, und auch bei dem, auch davor, Zolinski kam rein, der hat gut Tempo gemacht, der ist gut in die Duelle reingegangen, der war richtig unangenehm, der hat wirklich alles reingeschmissen, aber kurz vor dem Tor läuft er vogelwild auf der rechten Seite, läuft im Prinzip den Ball permanent hinterher, kommt aber nie in die defensive Aktion rein. Und da muss man sagen, der Pass darf dann so einfach auch nicht so einfach gespielt werden. Da muss entweder Druck auf dem Mann sein, Ritter muss sich fallen lassen, Elvedi darf den Laufweg nicht gehen oder Karlsson muss übergeben auf Elvedi. So, und genau das ist nicht passiert. Und da kannst du nicht, finde ich, einen Spieler rausnehmen, sondern das ist wie bei den anderen Spielen auch, bei den letzten beiden Spielen so, dass du wirklich von einer Fehlerkette reden musst, von Abstimmungsschwierigkeiten, die entstehen, wenn sich eine Spielsituation ändert für den FCK.
Also aus,
wenn die Muster nicht mehr dieselben sind.
Aus meiner Sicht muss Karlsson da übergeben. Weil ansonsten muss nämlich einer der Innenverteidiger dann auf Pretagin rausrücken und dadurch.
Das ist aber möglich, das kann man machen. Also Karlsson ist ja auch in der Vergangenheit häufig mal in die Viererkette eingerückt. Das kann er machen.
Ja.
Aber dann stand natürlich Niehus daneben und Ritter könnte natürlich auch tiefer stehen in dieser Situation, aber wir haben ja gerade umgestellt und auch personell verändert. So, und deshalb, unser Ansatz in dieser Situation war es, den Spielaufbau früh zu unterbinden. Deshalb ist es aus meiner Sicht hier wichtiger, dass der Druck auf den Passgeber, auf Gino Fechner ausgeübt wird, weil deswegen haben wir umgestellt, als dass tatsächlich da in der Mitte die Übergabe, ja, ist auch schlecht gelaufen. Ja, aber auch wenn Elvedi stehen bleibt und dann Druck auf Italien ausübt, ist immer noch besser als keiner von beiden.
Das ist richtig.
Ihr
seht, ich bin immer noch wahnsinnig frustriert aufgrund dieses Spieles. Und auch unsere Jungs gestern waren danach auch nach meinem Gefühl wahnsinnig frustriert. Karlsson war dann auch wirklich völlig von der Rolle, hat dann kurz hinterher auch einen ganz einfachen Ball noch vertändelt. Und wir wurden dann auch echt panisch. Das hast du richtig gemerkt. Ja. Auch in unseren Situationen wurden wir panisch. Wir haben den Ball nur noch flach nach vorne gehauen. Nicht mal hoch, ja, weil wir Angst hatten vor Vukotic anscheinend. Haben nur noch flach und weit und lang nach vorne gespielt. Kamen aber echt zu keiner Gelegenheit mehr. Stattdessen kam, hat Wehen noch zwei, drei gute Chancen von Iredale.
Ja,
weil Zimmer einfach pennt. Ich weiß nicht genau, wer da jetzt über links, über unser rechts gekommen ist. Zimmer pennt, kann das Ding zurücklegen. Iredale haut daneben. Er steht total frei und haut den Ball daneben. Da hat man echt Glück. In der 83. Wechsel funkelt dann wieder. Und da ist das nächste Fragezeichen, was bei mir kommt. Simakala kommt für Manuel Ritter. Und das verstehe ich nicht. So, wir haben in unserem Kader, wir wollen jetzt nicht mehr über Philipp Clement reden, der ist so und so raus, auch verletzungsmäßig raus. Aber wir haben genau einen Spieler bei uns im Kader, der ein Spiel ordnen kann und vielleicht dann auch noch irgendwie einen geregelten Angriff starten könnte. Und das ist Marlon Ritter. Und der wird dann rausgeholt in der 83. Minute. Das verstehe ich nicht.
Ja. Ja. Also, es ist sowieso, wir hatten es ja in der letzten Podcast-Folge so, die zweite Halbzeit ist nicht unsere Halbzeit. Die zweite Halbzeit ist in den seltensten Fällen auch Marlon Ritters Halbzeit. Ich habe das Gefühl, dass er auch so ein bisschen derjenige oder ein bisschen sinnbildlich so ist für den Fitnesszustand der Mannschaft. Ich will ihm jetzt da nicht zu nahe treten, aber ich habe schon das Gefühl, der pumpt ganz ordentlich schon nach 70, 75 Minuten. Ja, aber klar, du brauchst dann Leute, die auf dem Feld stehen, die auch was verkörpern, auch den, ja, vielleicht auch den Geist, den wir irgendwie zu verloren zu haben scheinen. Nämlich, dass wir auch noch in der Lage sind, uns gegen eine Niederlage oder gegen einen Unentschieden auch zu wehren und nach hinten raus ja auch nochmal gefährlich zu werden und nochmal alles nach vorne zu werfen. Das hat man nicht gesehen, trotz vollem Stadion, trotz super Bedingungen, trotz einem Ache auf dem Feld. Ja, jetzt hat halt Nihus mal gefehlt, aber mein Gott, einer fehlt immer. Die Mannschaft schafft es nicht mehr, diese lange Luft zu haben, um dann am Ende vielleicht dann auch nochmal dagegen zu halten. Also es ist, wie gesagt, nicht nur die taktische Komponente, die uns von anderen Teams unterscheidet, es ist meiner Meinung nach auch die athletische Komponente. Es ist über die ganze Saison betrachtet bei vielen Spielern auch die fußballerische Komponente, die technische Komponente, die uns fehlt. Und dann auch, ja, und dann auch die emotionale, diese Willensstärke, dann am Ende auch nochmal irgendwie was rumzureißen, das fehlt uns in dieser Saison so sichtlich. Und das ist der Grund dafür, warum wir da stehen, wo wir stehen.
Aber wir haben es doch gerade erst vor 4 Wochen oder 5 Wochen gegen Osnabrück genauso geschafft. Da war es doch genau so, dass wir am Schluss dann nochmal richtig aufgedreht haben und das Ding nochmal gedreht haben.
Wo? Richtig aufgedreht? Weiß ich nicht. Wir hatten am Ende einfach eine gute Aktion und Simakala, der hochmotiviert war gegen seinen Ex-Verein, da noch ein Tor zu machen und Glück. Also, ja, das und Standards. Es ist ja dann auch, was waren ja dann auch Standards? Das hatten wir dann gegen Ende der zweiten Halbzeit auch nicht mehr. Also, auch auf die West gespielt. Eigentlich, es ist alles serviert. Es gab auch noch mal so eine Phase, wo noch mal so dieses typische Betze-Feeling irgendwie da war, wo man das Gefühl hatte, da kommt man noch mal in Powerplay
und Fritz Walter-Wetter
kurz vor Schluss und Fritz, also alle Klischees sind zusammengefallen in eine Singularität, ja, die ist so im Prinzip, die alles war angerichtet und nein, es klappt nicht, ja, es fehlt all das, was ich vorhin thematisiert habe. Das ist eine Mischung aus ganz vielen Komponenten, die dazu führen, dass wir hinten raus so abkacken. Das muss man wirklich sagen.
Ja, nicht nur hinten raus. Das ist ja das Schlimme. Gestern, wir haben uns, wie gesagt, in der Halbzeit ja kurz Sprachnachrichten geschickt. So, wir spielen da echt gegen die schwächste Mannschaft, die bisher bei uns angetreten ist auf dem Betze. Und du weißt aber trotzdem, in der Halbzeit weißt du schon, die schenken uns trotzdem noch eins ein in der zweiten Hälfte. Das weißt du.
Und es ist so seltsam, weil genau vor einem Jahr war ich noch in dem Modus, hey, du musst eigentlich ein FCK-Spiel erst nach 70 Minuten überhaupt beginnen zu schauen. Ja, da wird's dann interessant. Bis dahin passiert eh nichts. Mittlerweile ist es doch echt so, war ja auch, ich sag jetzt mal, bottom line unseres letzten Podcasts. Da haben wir ja auch noch ein bisschen drüber gewitzelt gegen Saarbrücken. Also eigentlich was in der ersten Halbzeit nicht passiert, passiert auf unserer Seite in der zweiten Halbzeit auch nicht. Also wir müssen versuchen, es irgendwie in der ersten Halbzeit klarzuziehen. Sonst haben wir aktuell einfach keine Chance.
Und wir haben das
gegen kein Team.
Wir haben das, um jetzt den großen Bogen zu spannen. Wir haben das letzte Woche gegen Fürth dann auch gesehen, die auch nur leichte Umstellungen gemacht haben in der Halbzeit und uns dann eben viel aggressiver auch angelaufen sind. Halten das jetzt mal kurz. Das hat schon gereicht, um uns völlig aus dem Konzept zu bringen. Da haben wir es dann noch bis kurz vor knapp zumindest dann gehalten, aber dann fällt eben das Ding da in der letzten Sekunde rein. Wir haben es gegen Düsseldorf gesehen, das haben wir auch ja in der Folge damals größer besprochen, aber noch nicht in diesem großen Bogen, wie der man jetzt darüber sprechen kann, weil auch da war ja schon klar, das haben wir damals auch sogar gesagt, ne, wir haben die erste Halbzeit dominiert, wir haben vielleicht sogar bis zur 60., 65. vielleicht sogar dominiert.
Ja.
Aber Daniel Thun hat dann das eben da gesehen und hat in der Halbzeit reagiert und dann eben die Düsseldorfer linke Seite verstärkt, ist auch da eben unsere rechte Seite, wurde dann überlagert, viel aggressiver angegangen und Funkel hat dann eben auch noch Redondo dann damals rausgenommen, der defensiv eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt hat, der vielleicht auch ausgepumpt war, das weiß ich nicht, aber eben auch da war es so, ne, Thun hat das erkannt. Der hat gesehen, so wenn wir, wie heißt er, Zollis, der überhaupt nicht ins Spiel kam. So, er hat gesehen, gut, dann setze ich dem jetzt einen offensiven Außenverteidiger noch in den Rücken und dann kommt er vielleicht besser rein. Am Ende schießt er 2 Tore und wir reagieren darauf eben nicht. Das war zu sehen.
Ja.
Wir nehmen Redondo dann raus und dann, weil da würde ich mir schon wünschen. Mein Gott, das ist wahnsinnig arrogant. So, ich sitze hier in meinem etwas zu dunklen Raum. Ich sehe sehr geheimnisvoll aus hier. Und hab keinen Fußballlehrer und gar nichts.
Du siehst aber auch bei Licht geheimnisvoll aus.
Und Friedhelm Funkel hat, keine Ahnung, mehr Jahre Erfahrung, als ich alt bin. Wieso? Warum passiert denn nichts? Warum reagiert dieser Mann nicht oder einfach zu spät? Ich meine, ich will es echt nicht despektierlich sein. So, und diese ganze Geschichte mit Kramotzis war echt ein Riesenreinfall und ein Riesenmissverständnis. Aber der hat reagiert. Wenn der gesehen hat, irgendwas hat überhaupt nicht funktioniert, dann hat der umgestellt und reagiert. Dann ist es danach ein bisschen besser gewesen. Nicht viel, aber ein bisschen besser. So, und bei Funkel sehe ich das nicht. Ne? Ich sehe da, wir haben das, ich nehme dir jetzt so ein bisschen dein Sprüchlein weg, wir haben das vor ein paar Wochen die neue Sachlichkeit genannt. Wie würdest du es heute nennen?
Jetzt spielst du den Ball sofort wieder zurück. Du wolltest doch denken, das ist dein Gedanke. Ja, die neue Sachlichkeit, es hat sich in eine Pomadigkeit, in eine Eingeschränktheit runtergebrochen, finde ich. Also es ist schon, also du sagst es ja ganz richtig. Ja, also wir sind grundsätzlich einfach nicht in der Lage. Ich sag jetzt mal einfach wir und nehme jetzt mal nicht den Trainer so arg in die Verantwortung, weil auch die Mannschaft schafft es nicht, aus sich heraus Entscheidungen zu treffen auf dem Spielfeld. Offensichtlich braucht sie eine sehr, sehr, sehr enge Führung. Ich glaube, das hatte sie unter Dirk Schuster. Der hat in der Halbzeit häufig auch selber mal was umgestellt und hat mal was probiert und hat wirklich noch mal eine neue Ansage gemacht. Das hat teilweise ganz gut funktioniert. Besser auf jeden Fall als das, was wir jetzt sehen. Das muss man auf jeden Fall konstatieren. Es ist einfach, ja, vielleicht macht sich's auch ein bisschen an der Tatsache deutlich, dass in den letzten Spielen waren immer die Spieler oder oft die Spieler, die eingewechselt worden sind, waren so die wichtigen, spielentscheidenden Leute. Das war jetzt gegen wen auch so. Also Agrafiotis hat gut gespielt. Der hat wirklich einen Unterschied gemacht. Und das kann man über, so hart muss man es vielleicht wirklich sagen, über keinen der Einwechselspieler vom FCK sagen. Klar, die haben nicht so viel Zeit bekommen. Die kamen erst in der Schlussphase oder in der späteren Phase des Spiels. Aber keiner von ihnen konnte einen wirklichen Unterschied machen, so wie es in der Vergangenheit unsere Gegner hinbekommen haben. Und das zeigt ja auch so ein bisschen, so dieses Wechselglück ist auch nicht da. Jetzt kann man natürlich auch sagen, vielleicht liegt es auch nicht nur unbedingt immer nur am Spieler und daran, dass der Spieler dann underperformt, sondern dass die Spieler vielleicht auch auf der falschen Position aufgestellt werden. Also auch gerade ein Dixon Abiyama, der immer wieder sozusagen dann über links kommen muss. Ich glaube, der ist auch eher in der Zentrale oder in der Halbzentrale irgendwie stark. genau wie Richmond Tatchy. Und einfach kein wirklicher Außenbahnspieler. Und ja, es würde mich schon wundern, wenn wir jetzt noch irgendwie in der Situation wären, wo ein Trainerteam erstmal die Mannschaft kennenlernen muss und weiß, welche Spielertypen er da im Team hat. Ich würde mir wirklich wünschen, dass da auf irgendeine Art und Weise mal geguckt wird, was habe ich denn überhaupt für Optionen im Kader und wie bringe ich das Beste auf den Platz und nicht, was ist meiner Meinung nach die beste Option taktisch gesehen, von der Formation her gesehen, und dann presse ich halt die Spieler in ein Korsett hinein, dass sie vielleicht gar nicht in der Lage sind, auszufüllen auf dem Niveau. Das mal klappt,
ja,
aber halt kontinuierlich auf Zweitliganiveau einfach zu wenig ist.
Hast du?
Das ist das, was mir Sorgen macht, auch für die nächsten Wochen.
Das macht mir auch wahnsinnige Sorgen. Und daher die Frage, hast du den, anders gefragt oder anders gesagt, ich beobachte in den letzten Wochen viel, viel, viel Wohlwollen gegenüber Friedhelm Funkel. Das ist auch okay. Mhm. Das ist völlig in Ordnung. Nochmal, ich möchte hier keine Trainingsdiskussion heraufbeschwören. Ich möchte nur gucken, dass wir eben alle Probleme dann auch irgendwann verbalisieren und nicht nur am Ende sagen, unsere Spieler sind so scheiße und unsere Kondition ist so kacke. So, aber ich sehe, wie Friedhelm Funkel auf Pressekonferenzen auftritt, wie er an Sky-Mikrofonen auftritt, was er sagt. Und der Mann sagt Dinge, wenn Dimi Gramotzis das gesagt hätte, wäre Halblautern komplett eskaliert. So, ne? Wenn Funkel darf nach 4 Wochen, glaube ich, hat er es noch gesagt, er muss die Mannschaft noch kennenlernen. Als Gramotzis das nach 2 Wochen gesagt hat, war schon irgendwie Hölle. So, und er steht bei, ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war. Ich glaube, es war das Hamburg-Spiel, meine ich, wo er bei Sky dann stand hinterher und auch so eigentlich auf mich relativ ratlos wirkte. So nicht genau wusste, was da passiert ist und warum es passiert ist. Und er geht dann weg und die Sky-Moderatorin sagt dann, dieser Mann ist ja total fokussiert und total ruhig. Mhm. Auf mich wirkte er in diesem Augenblick einfach ratlos. Das ist in Ordnung. So, ich bin keiner, der sagt, ein Trainer muss immer sofort alles wissen. Ich finde es völlig in Ordnung, wenn er sagt, ich weiß jetzt gerade nicht, was da passiert ist. Und dann haben wir 2-3 Wochen Zeit und so weiter. Aber ich höre schon wirklich viele, viele, viele Durchhalteparolen dann auch nach dem Spiel letzte Woche gegen Fürth hieß es dann auch, ja, wir verarbeiten das jetzt und am Montag setzen wir uns hin und dann zeigen wir gegen Wiesbaden neu ein anderes Gesicht. Habe ich nicht gesehen, das andere Gesicht. Dann jetzt hier nach dem Spiel hat dann auch wieder gesagt, wir sind noch nicht abgestiegen, wir bleiben auf jeden Fall drin und so weiter. Gut, er muss daran glauben, er sollte auch daran glauben, ansonsten ist er nämlich wirklich fehl am Platz. Mir fehlt der Glaube. Mir fehlt der Glaube inzwischen und ich bin ehrlich gesagt, ja, sage ich es lieber nicht, ich sag mal so, ich bin nicht mehr so überzeugt, dass Friedhelm Funkel der Retter ist, für den viele ihn gehalten haben.
Ja, also ich glaube, dass, klar, die Person Friedhelm Funkel mit der Verbindung zum FCK, das ist natürlich schon mal von vornherein irgendwie was ganz Besonderes. Ich glaube, da gingen auch viele Wünsche dann in Erfüllung, dass man sagt, okay, er kommt noch mal zu uns. Ich glaube auch, dass er durch seine Person und durch seine Popularität und durch seine Prominenz auch relativ viel Druck von der Mannschaft weghält, ja, indem er sehr viel sozusagen auf seine Person runterbrechen kann. Ja, also oder er fokussiert halt die sehr viel von der Medienberichterstattung auch auf ihn. Und die Mannschaft wird so ein bisschen rausgenommen. Es geht viel um ihn, es geht viel um seine Geschichte, es geht viel um seine Erfahrungen, es geht viel um seine Erfolge in der Vergangenheit. Und ich glaube und ich hoffe, dass es natürlich noch mehr Leute in seinem Trainerstab gibt, die dann halt tatsächlich, ich sag jetzt mal hands-on mit den Spielern dann wirklich etwas ausarbeiten und dann eben versuchen, Antworten auf dem Platz zu finden. Das wird ganz bestimmt passieren. Ich halte allerdings die aktuellen Versuche für gescheitert, muss man wirklich sagen. Also die Stabilität in dem 4-2-3-1, dass wir relativ konsequent durchziehen, die haben wir einfach nicht mehr. Die hatten wir eine Zeit lang, als wir damit neu angefangen haben, als wir von Fünferkette auf Viererkette umgestellt haben, als wir auch mal ja, mit einer Sechserkette gespielt haben. Ich denke, das werden wir vielleicht auch gegen kommende Teams, Stichwort Leverkusen, dann auch noch mal sehen, sowas in der Art zumindest. Aber ja, wir haben auch in diesem System nie wirklich eine Konstanz gefunden. Wir haben in dem System auch nie wirklich eine Achse gefunden, die sozusagen um die sich herum so eine Mannschaft sich aufbaut. Ich glaube, das hat auch war auch etwas, was Funkel am Anfang, als er gekommen ist, immer wieder betont hat, dass er gucken muss, wer sind die Führungsspieler. Das war ihm offensichtlich ein ganz großes Anliegen. Und ich glaube, wenn man ihn nochmal fragen würde, wäre er jetzt an dem Punkt, dass er sagt, diese Führungsspieler gibt es nicht in der Mannschaft. Die mit Leistung und mit Ansprache und mit Glaubwürdigkeit in der Person vorangehen können. Das ist auch eines der Probleme. Von daher müsste jetzt meiner Meinung nach einfach das Trainerteam, der Trainerstab sich Gedanken machen, wie sie es hinbekommen, eine so auf dem Feld während des Spielgeschehens führungslose Mannschaft andere Methoden kurzzeitig beizubringen, wie sie die nächsten Spiele angehen. Weil es wird nicht einfacher. Wir hatten ja gesagt, die drei Spiele, Wien, Magdeburg, Braunschweig, das sind die Spiele, in denen sich die ganze Saison jetzt runterbricht und entscheiden wird. Und das erste von denen haben wir vergeigt, muss man so sehen. Wir müssen eigentlich jetzt die Ziele ändern und müssen sagen, Ziel ist Relegationsplatz. Auch wenn es scheiße ist. Auch wenn wir uns beide, wenn das kalte Kotzen hochkommt, wenn wir es nur hören. Aber das muss jetzt das realistische Ziel sein. Nächste Woche Kiel. Ich würde gern gleich noch was zu Kiel sagen, aber würde gern deine Meinung noch dazu hören. Und dann, da ist man schon fast zum Punkten verurteilt jetzt.
Das hieße dann aber auch, dass wir, wenn ich richtig informiert bin, ich glaube, mittwochs Relegation Hinspiel hätten, samstags die DFB-Pokalfinale. Und dann wieder mittwochs, glaube ich, Relegationsrückspiel. Das ist absurd.
das ist wirklich absurd.
Und ich muss dir ehrlich sagen, wir kommen gleich zu Kiel und auch noch zu Magdeburg, hast du ja auch angeguckt.
Ja.
Also meine Vorfreude auf das Pokalfinale ist jetzt mit diesem Unentschieden gestern bei null. Ich war letzte Woche am Freitag echt frustriert, weil ich keine Tickets bekommen habe. Ich hatte schon alles gebucht, mit der Familie schon alles geplant und habe dann eben keine Tickets bekommen und habe mich wirklich geärgert. Und seit gestern denke ich mir, oh, vielleicht ist es besser so, dann lieber zu Hause irgendwie Füße hoch und gemütlich dieses Bonusspiel gucken, weil wichtiger sind alle anderen Spiele, die noch bis dahin auf uns zukommen.
Das wichtigste Spiel ist das nächste gegen Kiel. Es reimt sich. Das können wir uns auch einfach merken.
Und dann sprechen wir jetzt über Kiel. Du hast es dir angeguckt?
Habe ich, ja.
Was gibt's zu erzählen über unseren kommenden Gegner?
Ja, also was klar ist, ist, es wird nicht leichter als die vergangenen Spiele. Kiel ist in absolut bestechender Form. Sie haben einen unglaublich gut besetzten, individuell gut besetzten Kader und sie funktionieren als Team wahnsinnig gut zusammen. Vielleicht schon mal zwei Sachen, die uns eher vielleicht in die Karten spielen werden. Porat, der linke Schienenspieler bei Kiel, hat sich verletzt. Alles Gute von dieser Seite. Aber wahrscheinlich, so wie es aussah, wird er fürs nächste Spiel verletzt, ausfallen. Er wurde durch Tom Rothe ersetzt. Der hat dann das Tor geschossen. Das zeigt, es gibt eine relativ hohe Qualität auch von der Bank. Tom Rothe gehört ja auch zu den absoluten Top-Talenten in Deutschland auf der linken Verteidigerposition, der ist sicherlich jetzt mal nicht nur unmittelbare Verschlechterung gegenüber Porat. Und was dazu kommt, was uns definitiv noch ein bisschen mehr in die Karten spielt, ist, dass Holtby gesperrt sein wird, der auf der 6 einen sehr guten Job gemacht hat bis zu seinem Platzverweis, wo er sich innerhalb von einer Minute zwei gelbe Karten abgeholt hat. Einmal wegen einem mehrfachen Foulspiel und danach hat er einen nochmal schön gestempelt mit dem Fuß drauf und dann ist er vom Feld geflogen. Aber insgesamt muss man sagen, hat Kiel eine unfassbare Qualität im Kader. Sie haben gar nicht mehr so den Zielstürmer, den einen formatigen, großformatigen Stürmer, sondern mit Machino, Skripski und Bernhardsson so ein Dreiergespann von relativ dynamischen und flexiblen Stürmertypen und Skripski spielt schon so in der Sturmspitze mittlerweile. Fiete Arp war auf der Bank das ganze Spiel. Also es gibt jetzt nicht so den Zielspieler, aber die können richtig gut miteinander. Die spielen gegen den Ball meistens ein 5-2-3 oder ein 5-3-2. Also sie bleiben in der Fünferkette und das ist, komme ich gleich nochmal drauf, auch relativ wichtig, wenn man sich überlegt, wie man gegen Kiel vielleicht was holen kann. Und mit Ball wird dann richtig wild, weil dann spielen die im Prinzip einen Zweieraufbau, also zwei hinten, dann drei Mittelfeldspieler und fünf in der ersten Reihe. Die ziehen im Prinzip das Spiel komplett auseinander mit den Außenbahnspielern, Becker und in dem Fall dann Rothe, die davor vorziehen und mit Machino, Skripski und Bernhardsson vorne drin einfach wirklich wahnsinnig gutes Spiel auffächern können. Genau das, was wir nicht gut verteidigen können. Das ist dieses typische, so zwischen die Schnittstellen spielen immer eine kleine Station weiter, bis dann sozusagen der Ball nach drei, vier Stationen links oder rechts dann jeweils irgendwie auf den Außen frei durchkommt, weil einfach die Zuordnung das so will, dass dann ein Spieler außen frei steht und dadurch holen sie sich immer wieder gefährliche Situationen. Sie sind unglaublich gut im Gegenpressing und sie stehen sehr, sehr kompakt.
Zusammengefasst, es wäre ein Bonuspunkt, wenn wir da einen Punkt holen.
Das wäre ein absoluter Bonuspunkt, ja, das würde ich schon so sagen.
Aber das Verrückte ist, ich habe gerade darüber nachgedacht während deiner Ausführung, dass wir ja eigentlich keine Chance haben, da zu gewinnen. Und trotzdem kann ich mir vorstellen, dass diese Mannschaft es irgendwie schafft, einen Punkt zu holen in Kiel oder vielleicht sogar zu gewinnen, die sich vorher nicht gerade mit rumgekleckert hat. Das ist so diese ewige, das ist diese FCK-Krankheit. Man glaubt einfach immer, dass man mit den Großen mithalten kann.
Ja, ich sag mal so, ich glaube, wir hätten schon die Spieler im Kader, die Kiel wehtun könnten. Dann müssten wir aber unsere gesamte Spielanlage darauf ausrichten. Also, die sind schon in vielen Situationen sehr offensiv und verlassen sich auf ihre gute, auf ihr gutes Pressing, auf ihre Zweikampfstärke, auf ihre gute Gegenpressing, auf die guten Gegenpressing-Situationen. Wenn du dich auf dieses Spiel einlässt, wirst du, glaube ich, verlieren. Ich glaube, was du probieren musst, ist, du findest Platz bei Kiel nur in der Tiefe, also hinter der letzten Kette. Und dafür brauchst du schnelle Spieler, die bereit sind, die Laufwege zu gehen. Und zwar nicht nur einen oder zwei, sondern da brauchst du auch drei, vier, die dann im Umschaltspiel einfach Tempo machen nach vorne. Ich glaube, so kann es gehen. Wir hätten den Kader dazu. Ich bin mir nicht sicher, ob wir es sehen werden, weil das auch nicht das ist, was wir in den letzten Spielen auf dem Platz gezeigt haben, dass wir irgendwie unsere Umschaltsituationen gut ausspielen, geschweige denn, dass wir die mit Druck aus dem Mittelfeld dann auch nach vorne offensiv durchziehen. Das ist offensichtlich auch taktisch nicht gewollt, dass dann zu viele Leute nachrücken. Aber ich glaube, so könnte man sie knacken. Weil durchs Zentrum und ich sage jetzt mal Kombinationsfußball wirst du die nicht schlagen.
Nee, sicher nicht. Aber wir hätten ja, ne, Opoku wäre da einer, Redondo wäre da einer, ja, der durchaus dann auch solche tiefen Bälle eben erlaufen könnte. Beziehungsweise halt natürlich Ache wird eh spielen. Ist auch nicht gerade der langsamste.
Zum Thema Ache.
Aber du wirst halt gegen diese Innenverteidigung mit Wahl und wie heißt der andere?
Wahl hat gar nicht gespielt. Also es ist das, ich wollte kurz noch was zur Innenverteidigung sagen oder zur letzten Kette. Wenn wir wieder so spielen wie gegen Wien und wir es versuchen, über hohe Bälle auf Ache und zu versuchen mit Flanken auf Ache, hatten wir auch ein paar Mal. Ache ist ein ausgezeichneter Kopfballspieler, aber ich habe noch nie diese Saison einer Mannschaft zugeguckt, die so einen guten Abwehrriegel hat. Die drei Innenverteidiger, die von denen zwei eigentlich zentrale Mittelfeldspieler sind, nominell, nämlich Ivesic, Eras und Johansson, die bilden einen unfassbar kompakten Dreierriegel hinten drin, der nur im eigenen Ballbesitz bei Drucksituationen aufgelöst wird und ansonsten wirklich wie am Schnürchen gezogen auf engstem Raum verteidigen. Bei Ecken stehen die drei am Fünferrand und decken sozusagen um Eras im Zentrum herum diesen zentralen Raum zu. Die sind wahnsinnig stark in Kopfballsituationen, die sind alle drei sehr körperlich. Die werden durch zwei noch sehr körperliche Außenverteidiger unterstützt in der letzten Reihe. Da werden wir mit hohen Bällen meiner Einschätzung nach relativ wenig holen. Das ist auch schlecht für Standards. Also wenn wir es schaffen, so wie gegen jetzt im Spiel gegen wen haben wir gespielt? Gegen Wien Wiesbaden.
Wien Wiesbaden.
So wie wir zum Tor gekommen sind, nämlich mit einer Kopfballverlängerung am kurzen Pfosten von Tomiak und dann irgendwie rein. Kann ich mir vorstellen, dass es geht. Darauf sollte man aber nicht setzen. Ich glaube, wir müssen uns überlegen, wie wir diesen Dreierriegel spielerisch geknackt kriegen. Und das wird nur über ein direktes Passspiel gehen. Das wird wahrscheinlich auch nur entweder über hohe Bälle in den Raum oder Flachpassspiel funktionieren. Und ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen werden. Aber Hamburg hat das auf jeden Fall nicht hinbekommen. Und Hamburg hat natürlich auch noch mal ein bisschen andere Qualität im Kader vielleicht als wir. Muss man auch mal so sehen. Das heißt, Es wird schon ein dickes Brett.
Es wird ein dickes Brett. Wichtiger ist aber wäre ohnehin dann aber auch ein Sieg in der Woche darauf, nämlich am 4. Mai um 20.30 Uhr. Flutlichtspiel gegen den ersten FC Magdeburg, vor dem ich mich ja wirklich fürchte. Also wenn ich nachts Albträume habe, dann sehe ich den Tietz irgendwie vor mir. Kannst du dich erinnern, dass wir jemals, ich kann mich an keinen Sieg gegen Magdeburg erinnern.
Ich auch nicht. Aber bevor wir jetzt zu Magdeburg switchen, eine Sache will ich noch, falls ja doch irgendjemand zuhört, dem das noch nicht aufgefallen ist und der irgendeine Form von Einfluss auf die Mannschaft oder taktische Ausrichtung hat, will ich die Chance nutzen. Vorsicht vor den Einwürfen von Machino. Machino hat unfassbar weite Einwürfe, das haben andere auch, aber die Situation, wie Kiel mit offensiven Einwürfen umgeht, ist krass. Jeder Einwurf, der, ich sag jetzt mal, 10, 15 Meter hinter der Mittellinie, also in der gegnerischen Hälfte hinter der Mittellinie, ins Aus geht, wirft Machino rein und es ist so eine Boxbesetzung da vorne, das musst du fast verteidigen wie eine Ecke. Also es wird selten gefährlich über den ersten Ball, aber meistens über den zweiten, also die sind dann wie bei der Ecke sofort im Zentrum aktiv, gehen dagegen und hatten wirklich ein paar richtig gute Situationen über Einwürfe. Das zeigt auch einfach die Qualität. Die können sich schon Gedanken machen, wie sie mit Einwürfen gefährlich werden, weil die anderen Sachen funktionieren offenbar schon. Und das klappt auch ganz gut.
Ich glaube und hoffe, dass das auf dem Betzenberg bekannt ist, dass Machino solche Einwürfe kann.
Wer weiß.
Wer weiß. Sind wir jetzt bei Magdeburg. Ganz kurzer Abriss.
Ja,
hast du dir auch angeguckt?
Ja, Magdeburg gegen Hansa Rostock angeschaut. Also erstmal vielleicht so ein bisschen die Hoffnungszone.
Erstmal ganz kurz, müssen wir sagen, Magdeburg hat heute gewonnen gegen Rostock. Ja. 2-0 in Rostock. Das heißt, sie sind jetzt 6 Punkte von uns weg. Haben sich so ein bisschen, kleines bisschen aus dem Abstiegskampf erstmal verabschiedet, haben einen halben Schritt rausgemacht, sagen wir so. Die müsste man also erstmal wieder nach unten ziehen mit einem Sieg. Jetzt so viel zur Vorrede.
Also vielleicht erstmal, es waren ja zwei Mannschaften auf dem Feld, die für uns relevant sind. Nämlich Rostock ist ja ein Platz vor uns und ein Punkt vor uns. Und man muss sagen, glücklicherweise ist Rostock so schlecht. Ansonsten hätte ich wirklich heute wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen anders hier im Podcast gesprochen. Aber was ich von Rostock gesehen habe gegen Magdeburg, war das, was ich von Rostock eigentlich immer gesehen habe, wenn ich sie diese Saison gesehen habe. Ich habe noch keinen Sieg von Rostock gesehen. Ich habe immer nur die Spiele wie heute gesehen, wo sie wirklich einfach sowohl defensiv als auch offensiv nicht zweitligareif gespielt haben. Und es ist nicht so, dass Magdeburg keine Räume anbietet. Sie sind nicht mehr ganz so arg auf dem Trip gewesen, zumindest gegen Hansa Rostock nicht, dass sie so extremst früh angelaufen sind und dass sie auch versucht haben, jede Situation von hinten flach rauszuspielen. Nee, sie haben oft auch mal den langen Ball gesucht und haben einen kurzen, risikoarmen Spielaufbau versucht. Bei Magdeburg ist die Situation die, dass sie eine unfassbar breite Spielanlage haben. Die nutzen im Prinzip die komplette Breite des Platzes aus, was dazu führt, dass die Abstände zwischen den Spielern sehr groß sind. Also sie stehen nicht besonders kompakt, sie stehen sehr breit. Und das macht sie in Umschaltsituationen extremst gefährlich. Das heißt, wenn man gegen sie den Ball verliert im Spielaufbau, dann haben sie relativ häufig einen Stellungsvorteil dadurch, dass sie sich so breit aufstellen. Dadurch, dass sie so, im Prinzip so offensiv ausgerichtet sind. Und sie haben auch Spieler, die schnell sind, die spritzig sind, die Wege zulaufen können relativ schnell. Das heißt, die kommen auch ganz gut in die Pressing-Situation, aber es ist nicht ihr Steckenpferd. Das heißt, wir müssen eigentlich meiner Meinung nach eher versuchen, Magdeburg den Ball zu geben. Da waren sie nicht besonders gut. Und dann zu schauen, dass man, wenn Magdeburg die frühe, lange Spieleröffnung sucht, dass man dann die zweiten Bälle gewinnt und daraus dann gute Situationen gegen eine relativ breit auseinandergezogene letzte und vorletzte Reihe generiert. Es ist nicht unmöglich. Ich glaube, Magdeburg können wir wir können gegen Magdeburg gewinnen. Wir müssen gegen Magdeburg gewinnen.
Ja, wir müssen gegen Magdeburg gewinnen.
Wir stehen an dem Punkt, dass wir sagen müssen, ein Punkt in Kiel wäre allein rein psychologisch unglaublich wichtig. Wenn du da jetzt nochmal den Sack voll kriegst, dann kannst du sagen, ist der Tabellenführer und so. Aber ich glaube, das würde der Mannschaft echt den Stecker ziehen. Jetzt gucken, eine gute Leistung gegen Kiel. Wenn es geht, ein Punkt, dann ein Sieg gegen Magdeburg, der muss her. Und dann musst du eigentlich punkten in Berlin. Ja, das ist dann, du hast dich jetzt dazu verdammt, in diesen drei Spielen die Punkte holen zu müssen. Magdeburg, Berlin und dann am letzten Spieltag gegen Braunschweig. Und darauf wird's ankommen. Und da muss jetzt auch mal mehr Risiko genommen werden. Und zwar früher, als das in den Spielen bisher der Fall war. Wir brauchen einen anderen Ansatz. Wir brauchen in diesen Spielen eine Idee, wie wir mit dem Ball zum Erfolg kommen wollen. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie jetzt so schnell noch hinkriegt, aber das wird es brauchen. Gegen Kiel kann man sich wirklich noch mal versuchen, auf gut verteidigen und Umschaltspiel zu konzentrieren. Und dann für Magdeburg muss man sich was einfallen lassen.
Zusammengefasst, wir dürfen bitte nicht mehr den gleichen Stiefel spielen, den wir in den letzten 4-5 Spielen gespielt haben, sondern irgendwie etwas Aktiveres und vielleicht auch, etwas reaktiver, sagt man das so. Einfach auch mal auf Umstellungen der Gegner eingehen, und zwar nicht erst mit einer Viertelstunde Verspätung. Das wäre so mein Appell. Darauf hoffe ich sehr. Wir diskutieren ja nun schon seit 4, 6, 8 Wochen, ob wir denn jetzt absteigen oder nicht. Also meine Stimmung ist echt am Tiefpunkt. Mhm. Hast du vorbereitet einen Grund, warum wir nicht absteigen?
Nein. Habe ich nicht. Und mehr sage ich jetzt nicht.
Das passt zu dieser düsteren Teufel im Detail-Folge.
Wir stehen wirklich, und ich glaube, das müssen wir wirklich nochmal sagen, wir wissen nicht, wann wir uns wieder hören. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Ja, das ist die Situation, in der wir uns gerade befinden. Aber jetzt kommt ein bisschen Pathos rein. Es ist eine rot-weiße Wand. Ah. Ja, und diese Wand wird erst einbrechen und nachgeben, wenn wirklich nichts mehr geht. Dessen bin ich mir ganz sicher. Ja, und das müssen wir. Wir müssen jetzt aus der Wand, die uns hindert, eine Wand, die uns trägt, machen. Und dann schaffen wir das. Dann retten wir uns irgendwie von mir aus in die Relegation. Rostock hat ein schwieriges Restprogramm, ist nicht gut in Form. Die sind schlechter als wir. Und ich bin kritisch mit dem FCK, aber Rostock ist schlechter als wir. Und die werden am Ende hinter uns stehen. Das sage ich jetzt einfach so. Und Osnabrück wird es auch. Und das muss das Ziel sein.
Aktuell steht auf Platz 3 der dritten Liga übrigens Preußen Münster. Die sind frisch in der Liga, sind gerade aufgestiegen, haben 3 Punkte Vorsprung vor Dynamo Dresden. Münster hat 58, Dresden hat 55. Rot-Weiß Essen hat 54 und der erste FC Saarbrücken hat 53. Das sind jetzt so.
Wird Münster nicht von dem Ex-Lautern-Coach Sascha Hildmann trainiert?
Ja. Das
wäre ein schönes Wiedersehen in der Relegation.
Es ist ja nicht nur Ex-Lautern-Coach, Fildmann ist ja durch und durch FCKler und Lautern.
Klar. Das wäre doch toll.
Ich glaube, er ist professionell genug, um seine Mannschaft trotzdem zu versuchen, sie zum Erfolg zu coachen.
Ja, das hoffe ich nicht.
Ich hoffe, wir müssen gar nicht in das Spiel rein.
Doch, David, vielleicht werden wir das müssen. Das muss das Ziel sein. Sorry, dass ich das jetzt am Ende dann doch nochmal irgendwie so runterreiße, die Stimmung.
Ja. Ich will doch
wir müssen jetzt gucken, dass wir nicht 17. Werden.
Bitte?
Wir müssen einfach nur jetzt alles daran setzen und schauen, dass wir nicht 17. werden. Und das wird schon schwer genug.
Ich wollte ein bisschen Optimismus versprühen und ich wollte vielleicht noch einen zweiten optimistischen Fakt mitgeben.
Ja, bitte.
Der nicht mit dir abgesprochen ist. Aber diesen Podcast, ich weiß nicht genau, ob das jetzt Drohung ist oder Versprechen, diesen Podcast wird es auch geben, wenn wir in der dritten Liga sind.
Natürlich. Da erst recht. Also,
das könnt ihr selbst entscheiden, ob euch das freut oder nicht. Wir fänden es übrigens total cool, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet. Wir brauchen Hörer. Wir haben am Anfang so ein bisschen echt gut zugelegt, da waren wir sehr glücklich, jetzt stagnieren wir ein bisschen. Wenn ihr das gut fandet heute, auch wenn es ein bisschen düster war, dann gebt das doch weiter. Sagt den Leuten doch, ey, hört euch mal die beiden alten Männer an und reagiert auf uns. beschimpft uns, lobt uns, schickt uns eure Nachrichten per Instagram und per Mail an teufelimdetail@gmail.com.
Ja, dann, David, aber vielleicht muss man auch mal ein bisschen weiterdenken, muss auch mal überlegen, nicht immer nur die Leute irgendwie herauszufordern, sondern auch mal zu sagen, wo sind wir denn in der Bringschuld? Du hast ja schon vor 3-4 Podcast-Episoden mal festgehalten, dass du das Gesicht und auch der Schöne von Teufel im Detail bist. Von daher könntest du doch mal ein bisschen Bein zeigen oder so auf Instagram und dann kommen die Klicks ganz von alleine. Und die
Reichweite. Meinst du, ich muss meine Fresse in die Kamera halten?
Ja, oder andere Körperteile. Du bist ein sehr schöner Mann. Ich glaube, da wären sehr viele Menschen dran interessiert.
So, jetzt hören wir auf. Jetzt wird es bitte schlüpfrig. Wir sprechen hier über Fußball.
Just take the compliment.
Damit verabschieden wir uns jetzt. Vielen Dank fürs Zuhören. Schönen Abend euch, schöne Woche. Wir hören uns bald wieder. Ciao.
Du musst Deckel drauf sagen, sonst ist kein
Deckel drauf. Servus.
Okay. Tschüss.
Der Teufel im Detail. Der Betze-Podcast mit Schwerpunkt Taktik und Sportliches.
Haben wir uns auch irgendwo selber belohnt für eine überragende taktische Leistung.
Ich höre so viel im Moment über Taktik. Grundsätzlich immer, wenn einem nichts einfällt, dann geht es nur noch um die Taktik.
Ja, ich glaube, ich habe viel beantwortet und von daher macht was draus und dann sehen wir uns am Sonntag wieder.